Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute, wie funktioniert Polytheismus? Götter, Bilder, Reflexionen von Jörg Rübke. Weiter geht's in unserer Reihe vom Akademientag in Berlin. Am 2. Juni dieses Jahres hatten dort Interessierte die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit theologischer Forscher zu erhalten. Jedes Jahr wird er von 8 größeren Akademien der Wissenschaften in Deutschland ausgerichtet. Jörg Rübke, 1962 in Herford auf die Welt gekommen, war Professor für klassische Philologie an der Uni Potsdam und ist nun zuständig für vergleichende Religionswissenschaften an der Universität Erfurt. Ferner ist er Koordinator der Deutschen Forschungsgemeinschaft für römische Reichs- und Provinzialreligion. Er gibt bedeutende religionswissenschaftliche Zeitschriften heraus. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die europäische Religionsgeschichte, darin besonders antike sowie nachantike polytheistische Systeme, die Religionssoziologie und die Wissenschaftsgeschichte. Studiert hat er zuvor in Bonn, Lancaster und Tübingen. Promotion war 1989, Habilitation 1994. Es folgt »Wie funktioniert Polytheismus? Götter, Bilder, Reflexionen« von Jörg Rübke.
Das zu erklären möchte ich in der Tat unternehmen, hoffe nicht deutlich über meine Zeit zu gehen, sodass Sie dann Gelegenheit haben, all die Dinge nachzufragen, die sich im Laufe des Vortrags einstellen. Zunächst den Begriff Polytheismus verdanken wir dem jüdischen Denker Philon von Alexandria. In der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus, in eben dieser Stadt, bedachte er und hinterließ uns entsprechende Schriften in griechischer Sprache, Traditionen der Septuaginta, der heiligen Schrift der alexandrinischen Juden, als hellenistischer Philosoph und reflektierte die politische Situation des zeitgenössischen Judentums im Römischen Reich. Im Rahmen dieser Theologie der frühen Kaiserzeit spielte die Idee des Monotheismus, des Eingottglaubens, als unterscheidendes Charakteristikum des Judentums eine wichtige Rolle. Polytheismus, und das heißt auf Deutsch ganz schlicht Vielgötterei, bildete den notwendigen Gegenbegriff. Wir haben es also mit einem polemischen Begriff, einem Abgrenzungsbegriff zu tun. Der Vorwurf des Polytheismus schafft einen klar konturierten Gegner. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie ein solcher Polytheismus in der Antike, im Mittelmeerraum funktionierte und so vielleicht auch dazu beitragen, heutige Polytheismen, ob in Indien, Zentralafrika oder auch bei uns in Mitteleuropa, besser zu verstehen. Ich möchte Ihnen aber auch zeigen, dass für viele Aspekte einer Religion die Frage, ob es um einen oder um mehrere Gottheiten geht, nur von untergeordneter Bedeutung ist. Und weil es im Rahmen des heutigen Akademientages nicht nur um Information, sondern auch um Wissenschaft, das Ringen um neues Wissen gehen soll, will ich Ihnen auch nicht eine neue wissenschaftliche These ersparen, indem ich behaupte und Sie davon zu überzeugen hoffe, dass die Rede von Monotheismus und Polytheismus eher eine mediengeschichtliche Frage ist. Bestimmte Medien und Textgattungen legen eher die Rede von ein oder mehr Zahlen nahe. Eine Religion ist nicht als solche monotheistisch oder polytheistisch. Zunächst möchte ich Ihnen den Begriff Polytheismus noch weiter entfalten. Polytheismus zeichnet sich nämlich nicht nur einfach durch eine Mehrzahl von Göttern aus. Mehr noch als die Zahl der Götter ist entscheidend, dass diese Götter als Personen, als Handelnde vorgestellt werden. Diese Götter wirken auf die Welt, auf die Menschen, aber sie handeln auch untereinander. Eine solche Gottesvorstellung bietet dann vielfältige Möglichkeiten, die Welt, in der diese Götter wirken, zu erklären. Gutes und Böses, Angenehmes und Schlimmes müssen nicht auf ein einziges letztes Prinzip zurückgeführt werden. für die menschliche Erfahrung von Zufälligem, Furchtbarem, scheinbar Sinnlosen, können stattdessen mehrere, nicht völlig durchschaubare, nicht völlig festgelegte, unter Umständen sogar im Konflikt miteinander stehende göttliche Akteure verantwortlich gemacht werden. Solche Konflikte, derart Unberechenbares, lässt sich sehr gut beispielhaft erzählen, viel schwerer philosophisch systematisieren. Dieser Polytheismus war die Normalform antiker Religion im Mittelmeerraum. Stadt für Stadt findet sich ein Kern von großen Göttern, um den herum nochmal einige oder gar einige hunderte Gottheiten, Göttinnen und Götter in Ritualen verehrt wurden. Unterschieden werden diese Götter von den Menschen des griechisch-römischen Raums nach Herrschaftsbereichen. In Rom steht für Regierungskrisen Jupiter Optimus Maximus, der Beste und Größte zur Verfügung, für manche Frauenprobleme Venus, Mars für den Krieg und die Dea Tertiana für das Dreitagefieber. Allein in Rom ist ein halbes Dutzend verschiedener Junones mit eigenen Tempeln vertreten, Juno Lucina, Juno Lanovina, Juno Curitis, Juno Populona, Juno Regina mit 3 Tempeln, schließlich Juno Moneta, die Mahnerin, unterhalb derer die römischen Münzen geschlagen wurden, daher das Wort Moneten oder Hochdeutsch Münzen. Die Gesamtmenge der in einer Stadt oder einer Region verehrten Gottheiten wird oft als Pantheon bezeichnet. Aber eine solche Gesamtmenge darf man nicht mit einer klaren Ordnung verwechseln. Zwar wurden in vielen Ritualen viele Götter zugleich angesprochen. Bei der römischen Zirkusprozession, die allen Zirkusspielen voranging, wurde eine Vielzahl von Göttern als Zuschauer in den Zirkus geleitet. Manche Gebete berücksichtigen eine ganze Reihe von Göttern, bevor sie auf eine speziell angerufene Gottheit sich konzentrieren. Aber diese Zusammenstellungen können wechseln, sie unterscheiden sich untereinander, sie sind nie vollständig. Es sind oft private Initiativen, die neue Gottheiten an einen Ort bringen, auch wenn ein großer Tempelbau im Stadtinneren üblicherweise öffentlicher Zustimmung bedurfte. Ein System steckte hinter all dem nicht. Das Wort Pantheon wurde in der Antike für solche Gruppenbildungen nie verwendet. Seit dem 3. Jahrhundert vor Christus gab es in der hellenistischen Welt zwar Heiligtümer, die allen Göttern geweiht und als Pantheon oder Pantheon bezeichnet wurden. Aber ein solches Heiligtum war die Ausnahme, nicht der Regelfall. Üblicherweise war eine Gottheit klar als Eigentümer einer Kultstätte ausgewiesen. Wenn sie sich den Kult regelmäßig mit einer anderen Gottheit teilte, wurde das eigens vermerkt. Selbst kleinere Göttergruppen, oft Dreiergruppen, bildeten Ausnahmen. Auf dem römischen Kapitol wurde zwar die kapitolinische Trias im Haupttempel verehrt, aber Jupiter im Zentrum, Juno und Minerva besaßen je eine eigene Zelle in diesem Bauwerk. Die Einrichtung eines Heiligtums für alle Götter stellt demnach eine Folge eines theologischen Nachdenkens dar, das in der hellenistischen Zeit gelegentlich auch die für Bauprojekte zuständigen politischen Entscheidungsträger und ihre Finanziers erreichte. Wie steht es nun um den Polytheismus in anderen Medien? Blicken wir zunächst in Texte. In einer polytheistischen Religion, die dem Prinzip der Herrschaftsbereiche der Götter folgt, ist der Erfolg der Verehrung der Götter besonders von der Kenntnis dieser Kompetenzbereiche abhängig. Am Ende der Römischen Republik schrieb Marcus Terentius Varro ein Handbuch über die gottesdienstlichen Altertümer, in dem er seinen Lesern entsprechende Informationen, gerade auch dort, wo das Wissen fast verloren gegangen war, zur Verfügung stellen wollte. Leider ist auch dieser Text selbst fast verloren, nur in Zitaten zumeist christlicher Kirchenväter erhalten. Für den Prozess von der Zeugung bis zur Versorgung des Neugeborenen werden hier folgende Gottheiten namhaft gemacht. Janus eröffnet den Zugang für den Samen, ein Deus Consevius steht der Besamung vor, Saturnus ist für den Samen selbst zuständig, Liba befreit den Mann beim Coitus vom Samen, Libera die Frau, die nach Varro ebenfalls Samen zum Zeugungsakt beiträgt. Eine Göttin Fluvionia ernährt das Kind in der Gebärmutter. Die nach Ausweis der Reihenfolge bei Augustinus sich anschließende Dea Mena, die der Menstruation vorsteht, führt den monatlichen Blutfluss nun in der Schwangerschaft dem Wachstum des Fötus zu. Für das Wachstum in der Gebärmutter ist ansonsten Alemona, Alumni, zuständig. Vitumnus stärkt die Lebenskraft, Sentinus die Sinneskraft des Fötus. Die drei Schicksalsgöttinnen Parca, Nona und Decima, die neunte und zehnte, sorgen für die Geburt zur rechten Zeit, nämlich im neunten und zehnten Lebensmonat. Als Dies Pater führt Jupiter die Leibesfrucht zum Tag, Lucina bringt sie ans Licht. Die Verwandtschaft der deutschen Sprache mit dem Lateinischen lässt auch in Übersetzungen noch die etymologischen Zusammenhänge erahnen. Für die unter Kerzenschein zum ersten Mal Gebärenden ist Candelifera wichtig. Um die Kopf- oder Steißlage des Kindes kümmern sich zwei Carmentes geheißene Gottheiten, nämlich Postwerta und Prorsa, Post und Pro, die den Neugeborenen zugleich das Schicksal künden. Beim Deus Vaticanus liegen die ersten Laute des Neugeborenen, die Vas. Für das Sprechen sind Aius, Farinus und Lacutius sowie Fabulinus zuständig. Die Dea Levana unterstützt den Vater, der das Kind von der Erde aufhebt und damit anerkennt. Cunina, ich überspringe hier einige Gottheiten, schützt die Wiege, Diva Rumina bringt die Brust nahe, für Trank und Speise sorgen Diva Potina und Diva Educa. Gottheiten, die sich um das Stehen der Kinder, Weg- und Heimgang, ihre geistige Gesundheit und dergleichen kümmern, setzen die Liste fort. Numeria etwa bringt das Zählen bei und auch diese Gottheit hätte in heutigen Schulen ja noch einige Einsatzbereiche. Varro, den ich Ihnen hier vorgestellt habe, ist wichtig, aber Varro ist eine Ausnahme. Systematisierende, philosophische Texte, und als ein solcher Text verstand sich auch Varros Abhandlung, zeichneten sich seit dem Beginn dieses Typs von Denken, wie wir es in Griechenland fassen können, gerade dadurch aus, dass sie nach einer einzigen, letzten Ursache oder Grundmaterie der Welt suchen. So dachten sie über die Entstehung der Welt aus Feuer allein oder aus vier Elementen nach, aus Atomen oder aus einem göttlichen Verstand. Varro selbst macht am Ende seiner Abhandlung klar, dass er philosophisch eigentlich nur von einem Gott reden sollte. So spricht ein Polytheist. In vielen der kleinräumigen Kulturen rund um das Mittelmeer, in Küstenstreifen und Tälern, Städten und Hochebenen, gewann im Laufe der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus die Praxis, diese Götter, die ich Ihnen gerade mit Namen vorgestellt habe, menschengestaltig, anthropomorph darzustellen an Popularität. Das Verfahren als solches war wesentlich älter. Es unterschied sich ebenso von der in Ägypten vorherrschenden Praxis, die Fremdheit auch dieser personalisierten Götter durch die Kombination von menschlichen Körpern mit Tierköpfen oder ganz in Tierform darzustellen. Es unterschied sich auch von der verbreiteten Praxis, nur ganz gering gestaltete Zeichen als Götterbilder zu nutzen, fast unbearbeitete Baumstammabschnitte etwa oder große Steine. Solche altertümlichen, archaischen Kultbilder genossen hohe Wertschätzung, aber sie erlaubten wenig Differenzierung. Um sich ein Bild von den Göttern machen zu können, um sie sich vorstellen zu können, wenn man einen Mythos hörte, um sie im Traum zu erkennen, in dem die Gottheit, die erschien, kein Namensschild trug, wie es manchmal Darstellungen mythologischer Szenen auf Spiegeln oder Mosaiken wie hier Neptun und Amphitrite boten. Für all das boten anthropomorphe, menschengestaltige Kultbilder eine Antwort. Die Menschengestalt der Götter ließ sich dabei durch ihre Schönheit, durch wertvolle Materialien, Gold, Elfenbein oder durch monumentale Größe von Bildern des Menschen absetzen. Der Koloss von Rhodos, eine Darstellung des Sonnengottes Helios, ist das bekannteste Beispiel für Letzteres, eines der Weltwunder. Diese Bilder waren ein unerlässliches Hilfsmittel, um die wachsende Zahl der Götter der einzelnen Städte zu überblicken und zwischen ihnen unterscheiden zu können. In ihren Tempeln waren diese Götter präsent und sie waren, was ihr Bild darstellte. Die anthropomorphe Vorstellung hatte Konsequenzen. Um mit einer ganz grundsätzlichen zu beginnen: Wenn man Götter sich nach menschlichem Muster vorstellte, mussten sie das grundlegendste Merkmal des Menschen teilen, die Geschlechtlichkeit. Es gab Göttinnen und Götter. Wenn Römer einmal überhaupt nicht wussten, mit welchem Gott sie es in einer schwierigen Situation zu tun hatten, schlossen sie Missverständnisse oder Beleidigungen aus, indem sie die Formel »Seiest du Gott oder Göttin« bei der Anrufung verwendeten. Geschlecht aber hat Konsequenzen. Wo Geschlechtlichkeit ist, gibt es auch Liebschaften und Freundschaften, Ehebruch, wie ihn hier Venus mit Mars betreibt, und Vergewaltigung. Und auch dieses konnte Folgen haben. Waren die Götter auch unsterblich, so mussten sie deswegen nicht ungeboren sein. Kinder wurden gezeugt und verschlungen, wurden groß oder blieben kindisch. Verwandtschaftsverhältnisse konnten nicht nur bei Menschen allerhand erklären oder provozieren. Das Privatleben der Götter, das war nicht nur ein beliebtes Feld für Spötter, sondern auch für Gesellschaftstheoretiker. Zeus und Hera, das Ehepaar an der Spitze der griechischen Götterwelt, boten ein Musterbeispiel, um über Geschlechterdifferenzen einmal nachzudenken. Vor allem die griechische Kultur bot Gelegenheiten, solche Geschichten öffentlich zu machen, in der hier erfundenen Bauform und Institution des Theaters. Vor allem in der Tragödie waren es die Geschichten von Göttern und Menschen, die auf die Bühne kamen. Diese griechische Institution war ein echter Exportschlager. Aus dem hellenistischen Judentum kennen wir einen Dramatiker Ezechiel, der die Septuaginta, die schon erwähnte Bibel der alexandrinischen Juden, im späten 3. oder im 2. Jahrhundert vor Christus in ein Drama mit dem Titel Auszug, Exagogä, umsetzte. Es stellte den Auszug der Israeliten aus Ägypten dar, und es spricht nichts dagegen, dass dieses Stück in Alexandria auch auf die Bühne kam. Zeitgleich kamen Götter, zumal griechische, auch in Rom auf die Bühne. Auch hier interessierte das Miteinander von Menschen und Göttern fernerer Vergangenheit. Nur gelegentlich treten Stoffe der eigenen Geschichte hinzu, nur ausnahmsweise solche der jüngsten Vergangenheit. Die Kenntnisse von den Taten der Götter schöpften wohl Griechen und Römer weitgehend aus Theateraufführungen. Es wird Zeit, das Zusammenspiel der bisher behandelten Medien zu bedenken. Die Bedeutung oder Kompetenz einer Göttin oder eines Gottes war aus einem in den Tempeln in der Regel plastischen Bildes, also einer Statue, nur begrenzt ablesbar. Attribute, eine Schlange, ein Füllhorn, ein Geldbeutel, ein Blitz, Stierhoden, wie hier bei der Artemis aus Ephesus, boten nur sehr allgemeine und nur in bestimmten Kombinationen ganz eindeutige Charakterisierungen. Hier nun mussten Texte und Bilder zusammenspielen. Ort für ein solches intensives Zusammenspiel war das Ritual. Hier konnten die Anwesenden hören, um was eine Gottheit gebeten wurde, im Verein mit welchen anderen Göttern und in welcher Reihenfolge man sie um Hilfe bat oder Dank an sie richtete. Sogenannte Votivgaben konnten an ein solches Bitt- und Dankritual dauerhaft erinnern, oft in symbolträchtiger Form oder mit der entsprechenden Beschriftung eines Steines, einer Inschrift also. So konnten auch Fremde beim Umhergehen in einem Heiligtum die Funktion der jeweiligen Gottheit kennenlernen, und wenn sie bestimmte, manche katholischen Kirchen etwa, das kann in Belgien oder in Italien sein, gelegentlich auch in Bayern, dann kennen sie vielleicht solche ganzen Wände, die in Form solcher Bilder und kurzer Texte, manchmal auch in Form von Fotos oder Motorradhelm, solche Geschichten über das rettende Eingreifen einer Gottheit erzählen. Natürlich waren in dieser Hinsicht Gebetstexte besonders leistungsfähig. Die sogenannten homerischen Hymnen waren Muster, um ganze Götterbiografien zu entwickeln. Sie zielten auf die Überredung der angesprochenen Gottheit, indem man diese an die früheren Taten erinnerte. Die Frömmigkeit des Einzelnen oder der Gemeinschaft von Bittenden wurde unter Beweis gestellt, indem diese ihr Wissen über die Gottheit, beginnend mit deren Herkunft, vorführten. Was solche Hymnen leisten konnten, zeigt das Beispiel der Gottheit Isis. Von Ägypten aus, wo sie zunächst in Kuhgestalt, dann als stillende Muttergottheit dargestellt wurde, hatte sich ihr Kult schon in hellenistischer Zeit über den ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Er verband Elemente ägyptischer Exotik mit ganz ordentlichen griechischen Formen. In Rom etablierte sich ihr Kult im Zentrum der Stadt, auf dem Kapitol, im ersten Jahrhundert vor und nach Christus. Es sind aber die im ägyptischen Oxyrhynchos erhaltenen Papyri, die uns die Macht des Mediums vor Augen führen. Im frühen zweiten Jahrhundert nach Christus trägt sie hier in ein und demselben Text Dutzende von Namen, die all die vielen Bereichsgötter überflüssig machen und ihre Funktionen von Isis wahrgenommen werden lassen. Nur eine kleine Auswahl sei hier genannt. Isis wird angerufen als die eine, Bubastis, Flottenlenkende, Vielgestaltige, Aphrodite, Wohltätige, Huldvolle, Liebende, Unsterbliche, Geberin, Herrscherin, in den Hafen führende, Schöngestaltige, Heilige, Vaterlose, Freude, Retterin, Allmächtige, Allergrößte, Allsehende, Größte der Götter, Erste der Namen, Beherrscherin der Lüfte und des Unermesslichen und so weiter und so weiter. Es ist deutlich, dass diese Namensfülle im Rahmen einer polytheistischen Gottesvorstellung verwendet wird. Die Existenz anderer Götter wird nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, gerade Isis herausgehobene Stellung unter anderen Göttern kennzeichnet ja ihre Größe. Die Reichweite dieser theologischen Aussage ist also begrenzt. Lob und die Praxis, auch kultische Titel anderer Gottheiten auf die gerade angebetete Göttin zu übertragen, ist als Mittel, Dank und Bitte an Götter zu richten, nicht ungewöhnlich. Und doch lässt sich eine Entwicklung beobachten. Die Vorstellung einer einzelnen oder doch letzten Gottheit, die in der Philosophie seit ihren Anfängen geläufig ist, dringt in hellenistischer und in der römischen Kaiserzeit allmählich in den Kult ein. Auch der einzelne Gott steht für die Qualitäten des Göttlichen insgesamt. Man hat das als paganen Monotheismus bezeichnet oder als Henotheismus, Verehrung einer einzigen Gottheit innerhalb einer theoretisch noch polytheistischen Götterwelt. Aber das trifft nicht das Wichtigste. Wenn Cicero in seinen Reden grundsätzlich und in allen Situationen die Omnes, alle Götter anruft, aber keine einzelnen nennt, ist er dann nach der eingangs gegebenen Definition ein Polytheist? Wenn Christen schon im Frühmittelalter für jeden Tag des Jahres mindestens einen heiligen Kult anführen können, sind sie dann Monotheisten? Wo ordnen wir die Rede von der Sophia Gottes, der Weisheit Gottes, wo die von Daimones ein? Der für die Antike typische religiöse Pluralismus erlaubt es nicht nur, sich in einzelnen Situationen ganz auf eine Gottheit zu konzentrieren, sondern auch unter einem einzelnen religiösen Zeichen, dem Namen und Bild einer Gottheit, das Göttliche insgesamt zu bedenken und anzurufen. Polytheismus und Monotheismus sind hier keine Gegensätze, sondern werden in unterschiedlichen Medien, in Gebeten und philosophischen Texten, in Bildern und in Kultstätten unter freiem Himmel, in theologischen Formeln und alltäglicher Kultpraxis in sehr unterschiedlicher Weise geformt und in ein Verhältnis zueinander gebracht. Eine Theologie mag monotheistisch, ein Ritual polytheistisch sein. Eine Religion als Ganze ist es aber nur, wenn man vorher erklärt, welches dieser Medien der Maßstab sein soll. Vielen Dank.
Der Philologe und Religionswissenschaftler Jörg Rübke zu der Frage, wie funktioniert Polytheismus? Götter, Bilder, Reflexionen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Wie auf dem Akademientag üblich, konnten im Anschluss an Rübkes Vortrag andere Wissenschaftler und interessierte Laien Fragen stellen. Auch diese haben wir aufgezeichnet.
Ja, vielen Dank für diesen sehr konzentrierten und ungemein klar systematisierten Vortrag. Ich komme vom alten Ägypten her, also auch aus polytheistischen und vielleicht noch polytheistischeren Zusammenhängen. Und auch in Ägypten, im alten Ägypten, gibt es die Phänomene, die Sie beschrieben haben, auch bis hin zu den monotheistischen Tendenzen und auch dem Versuch, die Vielheit durch Zuständigkeiten zu gliedern oder gewachsene Vielheiten zu systematisieren. Nicht nur durch Zuständigkeiten, sondern tatsächlich auch durch Herrschaftsgebiete im geografischen Sinn. Die Frage der Medien, denke ich, ist auch eine soziale Frage. Das, was also die Staatsreligion auf der obersten Ebene und beim Theater bin ich nicht so sicher, wer dahinter steht, welche Kräfte dahinter steht. Das ist aber natürlich in der klassischen Antike anders als in dem sehr zentralen und als Kultreligion organisierten ägyptischen Staatswesen oder Religionswesen. Aus meiner eben orientalischen Perspektive würde ich Monotheismus noch etwas schärfer von dem, was Sie beschrieben haben, abgrenzen. Also Monotheismus ist nach meinem Verständnis etwas, wo die anderen Götter eben wirklich ausgeschlossen sind. Und Monotheismus in dieser Form, weiß ich nicht, wie weit der sich in Ihren Quellen nachweisen lässt. Es gibt ja diesen terminologischen Streit über Henolatrie und Henotheismus. Und meine Frage wäre eben, in welchem Ihrer Medien ist tatsächlich der Monotheismus im Sinne einer Bestreitung der anderen Götter explizit?
Ich würde gerne auf zwei Ebenen antworten. Also die eine Ebene, also wenn Sie einen wirklich monotheistischen Text suchen, dann können Sie, wenn Sie wollen, ihn bei Varro finden. Also er sagt schon, ich stelle euch jetzt mal dar, wie Religion in Rom ist. Und als guter Römer will ich das auch gar nicht kritisieren. Und dann kommt diese unendliche Liste von Gottheiten. Aber die Argumentation ist dann schon zu sagen, also wenn wir nach der Art und Weise griechischer Philosophen an diese Sache gegangen wären, wenn man mich Rom hätte gründen lassen, dann sehe das natürlich ganz anders aus. Und da sozusagen würde man an den einen Gott denken, der also etwa in der Gestalt von Jupiter oder Zeus nun auch zur Hand ist. Ich hatte mit Philon angefangen und natürlich findet man da eine Argumentationsstrategie, die sagt, also das ist ja gerade das, was uns unterscheidet, und zwar jetzt nicht nur irgendwie als ich erfinde mal diesen einen abstrakten Gott, sondern ich kann euch ja Texte zeigen, Traditionen, religiöse Traditionen zeigen, in denen es um diesen einen Gott geht. Sie merken, man kommt sofort in ein normatives, und das ist jetzt meine zweite Ebene, in normative Aussagen hinein, und zwar normative Aussagen, wertende Aussagen, die solche Autoren machen oder die wir machen. Die Autoren machen diese Aussagen, indem sie sagen, ja, also das eine, das ist halt die Tradition, und das andere ist das, was vernünftiges Denken uns sagt. Oder sagen eben, das ist das Einzige, was überhaupt existiert und das andere gehört einfach nicht in den Bereich von Religion hinein. Und wir machen dann leicht sozusagen normative, wertende Aussagen, indem wir sagen, ja, das ist der Text, der diese Religion jetzt korrekt beschreibt. Und dann sind wir leicht geneigt zu sagen, also Philon beschreibt das Judentum korrekt. Und deswegen sozusagen all das, was wir an Angelologie, Engeln da sehen und dann später an Spekulationen über Chokma, die Weisheit, also was dann griechisch Sophia ist, die Weisheit Gottes, also mit Attributionen, Aussagen, wo es einem schwerfällt, noch die Aussage aufrechtzuerhalten, das ist keine Person. Also kurzum, wir sagen dann, das sind die korrekten Beschreibungen und der Rest ist Volksreligion und dergleichen. Und im anderen Fall fokussieren wir auf das Ritual und sagen, das ist eine polytheistische Religion. Dass es Unterschiede gibt und Religionen diese Normen sehr unterschiedlich umsetzen und auch in der Selbstwahrnehmung der Religionen dann Monotheismus oder Polytheismus zu einer akzeptierten Selbstbeschreibung werden kann, das will ich gar nicht bestreiten. Nur noch einmal dahinter, das sind dann keine deskriptiven Aussagen mehr, die eine Religion in all ihrer Komplexität von Intellektuellen bis hin zu Kultpragmatikern, Priestern darstellen, sondern das sind Auswahlentscheidungen, die nicht illegitim sind, aber die man trifft. Und das wollte ich sozusagen mit dieser Abschwächung des Monotheismusbegriffes demonstrieren.
Darf ich eine böse Frage stellen? Und zwar die böse Frage, ob der Medienbegriff wirklich ein so deskriptiver Begriff ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn der Medienbegriff lässt alle Katzen grau sein. Alles ist Medium. Und in Wahrheit ist es ja eben nicht so, dass wir in der Zahnarztpraxis sind und es ist egal, ob die Süddeutsche Zeitung, Gala, die Bunte und der Fernseher dort steht, sondern in Wahrheit ist das doch immer alles hierarchisiert. Es sind sozusagen nur die jeweiligen Hierarchisierungen sind andere. Wenn ich eine römische Frau bin, die gerade ein Kind bekommt, ist das anders, als wenn ich Varro bin, der einen Text schreibt. Und ich finde, der Medienbegriff suggeriert sozusagen, man könne eine vollständig beschreibende Distanz einnehmen, das kann man wahrscheinlich schon auch, nur man kommt doch nie darum herum, dass man immer jeweils hierarchisierte Systeme beschreibt und natürlich sich immer sofort die Frage stellt, wenn ich für Rom im ersten Jahrhundert, also es hat eben auch ein bisschen was mit Zählen zu tun. Also es gibt hierarchisierte Systeme, die Einzelne vertreten, es gibt hierarchisierte Systeme, die eine Gruppengeschichte, also ich misstraue, muss ich gestehen, immer den auf den ersten Blick so feinen, modernen Begriffen, jetzt machen wir mal eine Mediengeschichte, da sehen alle Katzen grau aus, sind sie aber doch gar nicht. Also der Medienbegriff suggeriert Gleichheit, die es so eigentlich nicht gibt.
Dem kann ich durchaus zustimmen. Polemik kommt sozusagen dann ein Satz später noch. Die Zustimmung setze ich jetzt noch mit dem Satz fort. Der Rechtfertigung, ich habe den Medienbegriff deswegen verwendet, weil wir in der historischen Perspektive auf Religionen zunächst am wenigsten konstruktiv vorgehen, wenn wir uns mit den Medien beschäftigen. Und es kommt dann schon auch zu überraschenden Beobachtungen. Ich nehme nochmal den Hinweis von Ihnen auf, soziale Komponente. Also ein Bauer auf dem Land ist typischerweise Monotheist, weil in seiner Umgebung kaum jemand das Geld hat, einen zweiten Tempel zu bauen. Ja, also eine so schlichte Sache und Zugang zu Texten, die ihm eine Pluralität von Göttern geben, hat er unter Umständen nicht. Das ist ein Problem, das sich sehr schwer rekonstruieren lässt als Modellmal. Nun, die Hierarchisierung, da gebe ich durchaus recht, Hierarchie, also sondern die heilige Ordnung ist natürlich ein Begriff, der noch weniger unvoreingenommen ist als der Medienbegriff. Da steckt Werten drin. Deswegen finde ich ihn wichtig, weil er offensichtlich macht, dass wir solche Wertungen vornehmen müssen. Die Hierarchie stellt sich von unterschiedlichen Positionen eben immer sehr unterschiedlich dar. Und noch einmal, also ich will ja nicht sagen, dass Monotheismus und Polytheismus jetzt zu unnötigen und unnützen Begriffen geworden sind, aber ich wollte dazu einladen, doch darüber nachzudenken, was für eine Operation wir vornehmen, wenn wir sagen, das ist eine monotheistische Religion. Wir präferieren, wir prämieren bestimmte Typen von Aussagen, Kommunikationen, die uns in Medien mehr oder weniger einfach zugänglich sind. Ja, danke für die Korrektur, aber nochmal, sie legt eigentlich das Problem auch noch schärfer offen, das in der Beschreibung einer Religion immer impliziert ist.
Ich komme von der altorientalischen, alttestamentlichen Ecke her. Also in einem würde ich Ihnen sofort recht geben, dass die Ebenen sehr verschieden sind und dass die sich kreuzen in einem normalen Menschen. Also der ist meinshalben am Neujahrsfest an der Feststraße und sieht, wie die Götterwagen kommen und die vielen Gottheiten in den Tempel einziehen. Auf der anderen Seite ist er Schreiber und hat seinen Gott Nabu. Und dann hat er aber Kopfschmerzen und da wendet er sich an seinen persönlichen Gott und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also der ist einerseits Monotheist und andererseits Polytheist, nachdem auf welcher Ebene der Religion er sich bewegt. Die Ebenen sind vielleicht hilfreicher als die Medien oder würden Sie sagen, das hängt zusammen? Die zweite Frage aber ist, Sie haben dann das sehr schnell verglichen mit Chochma im Judentum oder mit den Heiligen im Katholizismus. Aber keine dieser Größen wird angebetet, empfängt einen Kult und dergleichen. Also hier, denke ich, muss man doch sehr vorsichtig sein, wo man dann alles mit allem vergleicht. Ich finde, da ist doch ein gravierender Unterschied.
Ja, Medium ist also ein Begriff, der auf was Bestimmtes stark aufmerksam macht, die materiale Gestalt, in der uns Reste von vergangenen Kommunikationen vorliegen. Also mit dem Kommunikationsbegriff komme ich ja auf das Problem von Situationen und Situation ist ja sicherlich dann sehr eng an dem, was Sie als Ebenen beschreiben. Das sind unterschiedliche Zugänge und da muss man einfach schauen, was in einer bestimmten Situation erschließender ist, in dem Sinne, dass es uns erlaubt, die Dinge, die uns interessieren, wenn wir uns mit einer, das ist jetzt meine Perspektive, immer vergangenen Kultur beschäftigen, wie wir da am besten herankommen. Da sehe ich gar keine grundsätzlichen Unterschiede. Jetzt bei dem letzten habe ich sicherlich polemisch etwas zugespitzt, aber diese Polemik würde ich schon gerne auch jetzt in der Diskussion, zumindest Ihre erste Frage über, noch aufrechterhalten. Und zwar in dem Sinne, klar, deswegen sagte ich ja, Varro ist Monotheist, vermutlich 99% der Gottheiten, die er da aufführt, hatte irgendwo in Texten gefunden, die haben mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen realen Kult in Rom gehabt. Ganz im Gegenteil zu dem heiligen Kult, der dann natürlich als Massenphänomen Theologen und ja, also die sich mit den anderen Medien beschäftigen, oder ihre Reflexion in einem anderen Medium niederlegen, die müssen sich jetzt überlegen, wie passt denn das zusammen mit also einem Monotheismus oder einem trinitarischen Gottesglauben? Und dann muss man anfangen, feine Unterscheidungen vorzunehmen. Die ganze Geschichte Ikonoklasmus ist ja ein Beispiel dafür, wie man dann mit sehr feinen Unterscheidungen bestimmte Praktiken eben doch noch für zulässig erklärt, ohne damit andere Grundprinzipien aufzugeben. Das ist ein Phänomen von Hierarchisierung. Aber zunächst mal phänomenologisch würde ich, um jetzt sozusagen gleich die Ebene nochmal weiter zu spannen, bestimmten Formen des Kultes verstorbener Marabus in Marokko, Heiligenkult, Kult dieser kleinen Gottheiten gar nicht machen wollen. Also da glaube ich, sticht Ihr Argument nicht, sondern da würde ich im Gegenteil nochmal sagen, also wenn wir diesen Begriff wie Monotheismus, diese Hierarchisierung aus einer bestimmten Sichtweise übernehmen, dann müssen wir das sofort mit Begriffen wie Volksreligiosität, Reste von Paganismus und so weiter und so fort irgendwie versuchen, in Grenzen zu halten oder eben mit sehr feinen Differenzierungen, die aber die Akteure gar nicht nachvollziehen, dann zu beschreiben versuchen.
ist mit dem Monotheismus tatsächlich ein Stück weit auch diese religiöse Intoleranz in die Welt gekommen? Oder kann man das nicht so generell beantworten? Das wäre so meine Frage.
Ja, ich glaube schon, dass die mosaische Unterscheidung da nicht die große Zäsur der Weltgeschichte ist, obwohl ich auch wiederum Sympathien für Überlegung Achsenzeit, Transzendenz, und das verbindet sich historisch, aber vielleicht kontingent eher mit monotheistischen Vorstellungen. Monotheismus und Monopolreligion, um mal andere Begriffe zu vermeiden, müssen nicht synonym sein. Es kann durchaus, und es gibt historisch Situationen, in denen polytheistische Religionen zu hoher Exklusivität und dann Gewalttätigkeit neigen. Und ich denke, Indien ist das beste Beispiel dafür. Wenn eine Religion polytheistisch ist, dann ist es der Hinduismus. In der Kombination von Hinduismus und Nationalismus wird eine Form von Intoleranz erreicht, die das Zusammenleben mit den Hunderten von Millionen Muslims in Indien schwierig macht, ja, und immer wieder zu Zusammenstößen führt. Also ich glaube, das ist einfach eine historische Antwort auf diese Frage. Ich sehe nicht, dass die Polemik auf der Ebene "Wir haben einen Gott und euren sind alle die Falschen" oder "Wir haben die richtigen Götter und eure Götter sind unterlegen", diese Argumentationsfiguren per se ein größeres oder geringeres Gewaltpotenzial beinhalten. Da muss man an die Frage wirklich historisch herangehen und schauen, wo verbindet sich eine bestimmte Form von Religion mit Exklusivismus, mit Intoleranz und eben den entsprechenden gesellschaftlichen oder staatlichen Strukturen, die das erlauben. Man könnte vielleicht so gehen, und weiter würde ich dann auch nicht gehen wollen, zu sagen, Glaube auf einer philosophisch systematisierenden Ebene ist Monotheismus die einfachere Variante und auf dieser Ebene stärker verbreitet. Auf der Ebene von religiöser Praxis ist Polytheismus eher die verbreitete Variante. Und insofern treten Monotheismen leicht als polemische Radikalisierung in einem polytheistischen Umfeld auf. Und von daher entsteht auch leicht dieser Eindruck. Aber noch einmal, das scheint mir eher eine historische Zufälligkeit zu sein, als impliziert in der Frage ein Gott oder viele Götter.
Als ich diese irrsinnige Latte von Göttern und Göttinnen, weil die also da nun von der Spermienbildung bis hin zur Geburt, zeigt ja eigentlich auch schon, ich bin Naturwissenschaftler, dass man also die Abfolge wohl schon genau kannte. Und das führt mir aber eigentlich zu, kam nochmal die Rede, dass der Mensch nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen ist. Ich frage mich, ob man hier nicht also den Menschen mit all seinen Kümmernissen und allem als Ausgangspunkt nimmt und sich für alles dann, was einen so in der linken Zehe oder sonst wo bekümmert, eine Gottheit schafft. Ich weiß nicht, ob es ein verrückter Gedanke ist.
Also man kann diesen Gedanken in sehr unterschiedliche Richtungen akzentuieren. Es ist ja schon eine der frühesten Formen von Religionskritik, also genau diese Ebenbildlichkeit des Gottes nach dem Menschen zu einem Vorwurf eben, ja, ja, religionspolemischen Topos zu machen. Wenn die Ochsen Hände hätten, um zu malen, würden sie ihre Götter wie Ochsen darstellen. Und wenn die Rosse Hände hätten zu malen, dann würden sie das genauso tun. Das war nicht Punkt. Und Ihr Punkt jetzt in diese polytheistische Projektionshypothese. Ja, aber man müsste dann noch weitergehen. Das sind nicht nur Körperteile, biologische Funktionen, die dann mit solchen Schutzgottheiten versehen werden, sondern es sind auch Tätigkeiten, es sind gesellschaftliche Strukturen. Ja. Das hat ja auch gerade in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zu einer gewissen auch Florieren des Begriffs Polytheismus und Polytheismusforschung geführt. Da guckte man dann nicht, wie der Mensch aussah, da gibt es andere Möglichkeiten, aber eben, wie sahen gesellschaftliche Strukturen aus, die genau in solchen Gottesvorstellungen ihr Spiegelbild finden, aber dann dieses Spiegelbild also als Reflexion ohne Prisma, Projektion ohne Prisma, das ist eine eher schwierige Vorstellung.
Ja, aber ich meine das Verhalten, das in sich widersprüchliche Verhalten des Menschen, seine Sexualität, die merkwürdige Wege gehen kann, all das findet man ja nachher in diesem olympischen Kabarett, nicht? Das
Also Kabarett ist jetzt ein sehr... Ich hoffe, dass wir also jetzt irgendwie keine Jupitergläubigen unter uns haben, also von denen es genug auch in der Gegenwart gibt, um jetzt religiöse Gefühle zu verletzen. Also mit dem Begriff wäre ich jetzt sehr zurückhaltend. Aber es sind Probleme, die, jetzt nehme ich den Medienbegriff nochmal, also im Medium von göttlichen Figuren reflektiert werden und wo man die Frage, also was passiert mit einem Findelkind, was passiert mit einer Kopfgeburt, durchspielen kann und einfach Formen dann zur Verfügung hat. Mythos, also ein Begriff, der jetzt den ganzen Vortrag über nicht gefallen ist, mit dem man da viel machen kann.
Ich frage mich, wie ist es zu erklären, dass in der ausgehenden Antike der Polytheismus immer mehr verblasst und der Monotheismus sich dann durchsetzt? Ist es so, dass die eine und die andere Seite auch eine ganz unterschiedliche Anthropologie haben? Im Polytheismus ist der Übergang von den Menschen zu den Göttern gleitend und es geht hinauf und hinab. Und im Monotheismus ist der Mensch sich dessen bewusst, dass er allein von der göttlichen Zuwendung leben kann, sodass das Christentum gegenüber einem sich verblassenden Polytheismus erstaunlich schnell den ersten Platz gefunden hat.
Ich bin mir nicht sicher, ob also die historische Entwicklung, die Sie jetzt in Ihrer Frage unterstellt haben, wirklich so gewesen ist. Denn ich meine, was wir sehen können, wenn ich an den Neuplatonismus denke, dann haben wir eigentlich erst in der Spätantike zum ersten Mal sagen philosophische Konstruktionen, die den Polytheismus nun versuchen zu retten, ja. Und Christen haben ja überhaupt keine Probleme, dieses Formular Dies Manibus auf ihre Grabsteine zu setzen. Das ist nicht nur die Vergöttlichung, sondern das ist auch noch gleich der Plural. Nun kann man natürlich sagen, das sind Formeln, die längst entleert sind. Aber es gibt in der Anthropologie, darüber habe ich nicht gesprochen, und das ist eine ganz interessante Frage, gibt es starke Entwicklungen, die auch mit Religionsgrenzen nicht grundsätzlich, aber eine hohe Übereinstimmung in ihren Trennlinien aufweisen. Nun ist aber gerade das Christentum, also die Dominanz der Christologie im 4. Jahrhundert, vielleicht im 4. und 5. Jahrhundert, aber da sitzen die Fachleute für solche Fragen. Also wird ja gerade diese Frage des Übergangs von Gott und Mensch und ja auch der Göttlichkeit des Menschen, die überhaupt in der Terminologie griechischer Philosophie, die dann überhaupt solche Schritte vorstellbar erscheinen lässt. Ich glaube, man müsste diese Punkte mal sozusagen breit auf einer sozusagen großen Landkarte zusammentragen und dann versuchen, mit Korrelationen zu spielen. Ich glaube zunächst einmal, dass unser Eindruck dieser enorm schnellen Dominanz des Christentums auch sehr, also über jede Attraktivität auf der Lehrebene hinaus, auch etwas zu tun hat mit der massiven gesellschaftlichen, juristischen, politischen Unterstützung, die das Christentum von bestimmten Punkten im 4. Jahrhundert an dann erfährt und die damit einfach einem Moment an Attraktivität, dem ein unglaubliches Moment geben, um diesen Prozess zu beschleunigen. Und geografisch ist das ja dann doch wiederum auch ein eingeschränkter Bereich, in dem sich das entwickelt. Und es braucht ja dann irgendwie doch ein Jahrtausend, um sozusagen die Nordgrenze des Christentums nochmal um 800-900 Kilometer weiter nach Norden zu verlegen. Das sind dann sehr komplexe Prozesse.
Unser heutiges Thema: Wie funktioniert Polytheismus? Götterbilderreflexionen von Jörg Rübke geht mit dieser kleinen Diskussionsrunde zu Ende.